Ich möchte beginnen mit der kurzen Wiederholung des Vaterunsers und Jesus Worte vorlesen, denn heute kommen wir zu der letzten Bitte in dem Vaterunser, bevor wir dann die letzte Predigt hören werden in 2 Wochen über den Schluss von dem Vaterunser. Ich möchte das nur wiederholen. Das sind Jesu Worte und sein Auftrag, wie wir beten sollen. Matthäus 6, Abvers 9. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Heute werden wir uns die letzte Bitte anschauen, wie gesagt, in Matthäus 6, 13. Diese Bitte darum, dass wir beten sollten als Christen zu Gott und ihm bitten sollen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe diese letzte Bitte und auch die Predigt genannt, eine bitter nötige Bitte. Und es wird euch vielleicht überraschen, wie ich die Predigt heute aufgebaut habe. Ich hoffe nicht negativ überraschen. Aber ich möchte uns mitnehmen auf einen längeren Weg, bis wir zu der eigentlichen Aussage der Bitte kommen. Weil ich denke, dass diese Bitte, die wir heute Abend uns genau anschauen, eine Sache voraussetzt. Und zwar, dass wir verstehen, dass wir als Christen in dieser Welt Bewahrung vor dem Bösen brauchen. Und wenn wir nicht verstehen, dass wir Bewahrung vor dem Bösen brauchen, dann werden wir nicht zu Gott darum bitten, dass er uns bewahrt davor. Und deshalb möchte ich mit uns zuerst einmal betrachten, was denn dieses Böse ist, von dem wir bewahrt werden sollen, worum wir bitten sollen. Im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass Jesus der König Gottes ist, der Sohn Gottes, der als König auf die Erde kommt und das Reich Gottes aufrichtet. Das Reich Gottes bricht mit seiner Ankunft an und Gottes Plan durch Jesus ist es, sein Licht in die Dunkelheit der Welt zu bringen, in das Reich der Dunkelheit dieser Welt. Aber was wir wiederholt sehen im Neuen Testament ist, dass dieses Anbrechen dieses Reiches nicht ohne Widerstand geschieht, dass sich das Böse aufbäumt und dem widerstehen möchte. Der Widerstand formiert sich aus 3 Verbündeten, die wir wieder und wieder im Neuen Testament sehen. Und die möchte ich mit uns gemeinsam durchgehen. Es sind der Teufel, die Welt und die Sünde. Wenn wir auf die Straße in München gehen würden und eine Umfrage halten würden über die Existenz des Teufels, vielleicht gerade jetzt ein paar Tage vor dem Reformationstag, also Halloween, dann würden die meisten Leute, vielleicht ein paar, würden sagen, hey, ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich würde sagen, die allermeisten Leute würden über die Frage überhaupt erst lachen. Die würden die Frage absurd finden. Den Teufel, natürlich gibt es den nicht. Die meisten verbinden darunter auch eine böse Person, rot, vielleicht mit 2 Hörnern und einem Dreizack. Das ist die Vorstellung von dem Teufel, von dem Satan, die in den Köpfen der meisten Leute vorherrscht. Zu verrückt ist die Vorstellung eines Teufels in unserer aufgeklärten Zeit heute, nicht wahr? Ich glaube, dass es oftmals so weit geht, dass selbst Christen es nicht mehr glauben können. Und da passt es heute super zu der Predigt heute Vormittag, bei der Sammy darauf hingewiesen hat, nein, das ist Realität. Das war für die Schreiber des Neuen Testaments, das war für Jesus klar, der Teufel und die dämonischen Mächte, das ist keine Einbildung. Das Problem ist, dass es diesen Teufel wirklich gibt. Dieser Satan ist ein reales, personales Wesen. Unsere Gesellschaft mag nicht daran glauben, aber wir dürfen das nicht vergessen. Als Jesus in die Wüste geführt wurde von Gott und dort vom Satan verführt wurde, da fordert ihn der Teufel heraus. Nach 40 Tagen und Nächten ohne Nahrung kommt der Teufel zu ihm und versucht ihn. An anderer Stelle warnt Jesus eindrücklich vor dem Teufel und bezeichnet ihn als den Vater der Lügen. Die Apostel später in ihren Briefen greifen immer wieder die Existenz des Teufels auf. Sie waren sich dessen Existenz bewusst. Paulus nennt ihn den Mächtigen, der in der Luft herrscht. Petrus nennt ihn den Widersacher, der wie ein brüllender Löwe umherzieht. Johannes später in der Offenbarung identifiziert den Teufel als den Verführer der Welt. Die Bibel ist klar darin, der Teufel ist echt, er ist der Böse und er hat einen Auftrag auf dieser Erde, Verführung und Zerstörung. Nichts möchte er lieber vernichten als die Ankunft des Reiches Gottes. Sammy hat heute Morgen richtig gesagt, dass überall dort, wo der Teufel vergessen wird, er bereits gewonnen hat, weil wir dann immer nicht mit seinem Eingreifen rechnen. Eine Art und Weise, wie der Teufel oft unser Leben beeinflusst, ist durch Misstrauen an Gottes Wort, dem Verdrehen von Gottes Wort. Wir haben vorher dafür gebetet, dass wir Klarheit haben müssen. Weil der Teufel es ist, der immer wieder diese Frage stellt, sollte Gott denn gesagt haben? Sollte Gott denn gesagt haben, dass sexuelle Reinheit wirklich so wichtig ist? Ist es nicht alt und verkommen? Eine überholte Vorstellung? Oder sollte Gott wirklich gesagt haben, dass alle Kraft und Energie, unser ganzes Leben ihm gehört? Sollte er es wirklich so meinen? Sollte er gesagt haben, dass es nur eine Wahrheit gibt? Echt? Sollte er gesagt haben, dass nur durch Jesus Christus Rettung möglich ist? Das sind alles Dinge, die der Teufel gebraucht, um Zweifel zu säen, auch in unserem Leben, um unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Zuversicht in Wahrheit zu untergraben. Aber der Teufel arbeitet nicht allein. Er hat ein System, über das er seine Lügen verbreitet. Und das nennt die Bibel, das Neue Testament, die Welt. Wenn ich von der Welt spreche, dann meine ich damit nicht die Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat. Wir haben diesen Begriff für zwei verschiedene Dinge verwendet. Einerseits die Welt als die Schöpfung, die Gott gut gemacht hat. Die Natur, das Meer, den Himmel, alles, was wir sehen in unserem Alltag. Das ist ein Verständnis von der Welt. Aber im Neuen Testament sprechen die Apostel von der Welt auch als einem antigöttlichen System. Die Welt ist dann ein System, das sich von Gott losgesagt hat und gegen ihn lebt. Stellt euch mal ein Königreich vor und in diesem Königreich herrscht ein guter, gerechter und weiser König und eines Tages erhebt sich ein Untertan dieses Königs gegen diesen König und zettelt einen Putsch an, und zwar durch Lügen. Die Rebellion breitet sich aus, alle Menschen stehen gegen den König auf und das Volk rebelliert. Das ganze Reich wird vom Geist des Widerstands durchzogen. Alle gehen auf die Straßen, verbreiten dieselben Lügen wieder und wieder. Sie bekräftigen sich in dem, was sie glauben. Und was entsteht, wenn viele Menschen sich darin bekräftigen, was sie glauben? Es entsteht ein System, eine Weltanschauung, würden wir sagen. In dem Fall sprechen wir von der Welt als einer Weltanschauung, die Gott ablehnt. Und an Gottes Stelle einen anderen König andere Werte setzt. Es entsteht ein Klima, in dem das Böse gut genannt wird und das Gute böse. Das war ein Problem damals auch in Israel, zur Zeit von Jesaja, der das Volk anklagt und ihnen sagt, ihr seid ein Volk geworden, das das Böse gut nennt und das Gute böse. Das ist das, wovon die Apostel im Neuen Testament schreiben, wenn sie meinen, die Welt achtet darauf, nicht von der Welt zu sein, nicht mit der Welt gemeinsame Sache zu machen. Wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus aus dieser Rebellion herausgerettet werden, weil wir Teil seiner guten Herrschaft werden, dann stehen wir plötzlich in einer sehr herausfordernden Situation, weil wir einen neuen König haben, der uns zeigt, was Wahrheit ist. Aber wir Tag für Tag immer noch die Menge hören, rufen hören, was falsch ist. Die Welt. Und hier im Einfluss und ihre Botschaft, Tag für Tag, stehen wir immer noch. Und diese Botschaft, die Welt verbreitet die Lügen des Teufels. Ein Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel, ist wohl die Botschaft, liebe dich selbst und folge deinem Herzen. Eine so beliebte Botschaft, schon seit langer Zeit in unserer Gesellschaft. Und nicht nur in unserer Gesellschaft, ich glaube, einige von uns kennen das auch aus christlichen Kreisen. Und da sehen wir, wie verlockend manche Aussagen sind, die die Welt uns nahebringen möchte. Überall hören wir die Botschaft, direkt oder indirekt, aber auf Social Media, in der Arbeit, im Freundeskreis, in der Familie. Aber eigentlich ist es der Ersatz für Gottes eigentlichen Willen für den Menschen. Gott zeigt uns in seinem Wort, dass es darum geht, ihn zuerst zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und die Welt hat daraus eine andere Botschaft gemacht. Eine sehr verlockende Botschaft, aber eine andere. Als ich in die Grundschule kam, da wurde mir als Erstklässler immer eine Sache immer wieder eingebläut. Wieder und wieder haben meine Eltern mir das gesagt und auch Bekannte und Verwandte. Und sie haben gesagt, geh ja niemals mit einem Fremden mit. Egal wie gut das Geschenk ist, was er dir anbietet, egal wie lecker die Süßigkeiten aussehen, geh nicht mit dem Fremden mit. Steig nicht in das Auto ein, verschwinde einfach. Man sagt es den Kindern, warum? Weil sie oft naiv sind, weil sie das Gute sehen und dazu verleitet sind, mit einzusteigen, das Gute zu glauben. Sie sind naiv und blind für die Gefahr. Sie sehen nur das Schöne, aber für die Gefahr sind sie blind. Und ich frage mich, ob wir als Erwachsene nicht so viel, ob wir so viel besser sind. Lass uns doch mal ehrlich sein. Glauben wir denn nicht auch andauernd den Einladungen der Welt, die uns bestimmte Dinge verkaufen wollen, die schön aussehen, die uns mit einsteigen lassen auf die Fahrt der Welt? Sind wir nicht sogar manchmal viel naiver als Kinder und dadurch auch in viel größerer Gefahr? Sowohl der Teufel als auch die Welt sind nicht dumm. Sie wissen ganz genau, wie Herzen gewonnen werden. Sie rufen nicht, komm, wir wollen dich zerstören. Komm mit uns mit, wir nehmen dir alles. Nein, sie flüstern, komm, wir wollen dich glücklich machen. Steig ein. Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, dass wir den Botschaften der Welt nicht folgen. Würden wir niemals tun. Aber in Wahrheit tun wir es doch oft still, unbewusst. Überzeugt, dass wir sicher sind. Ein Beispiel, wie oft glauben wir, dass zum Beispiel mehr Besitz uns glücklicher macht. Wir wissen, dass es nicht stimmt und doch winkt uns die Werbung freundlich zu, verspricht Komfort und Zufriedenheit. Und ehe wir uns versehen, steigen wir in das glänzende Auto des Konsums und fahren mit. Oder wir glauben, dass Anerkennung und Erfolg uns echten Wert geben. Wie viele Christen investieren unglaublich viel Zeit auf Social Media, weil sie dieser Lüge glauben? Das würde natürlich niemand zugeben. Das Auto steht bereit, das Auto der Anerkennung. Du wirst jemand sein, bewundert und gepriesen werden. Steig ein, schließ die Tür und komm mit. Und wie naive Kinder steigen wir ein. Die Wahrheit ist, dass wir so oft so blind sind für die Gefahr, die die Welt uns bietet. Die verlockenden Angebote. Und so oft merken wir es nicht einmal. Und nun stellt sich die Frage, gibt es nicht eine Möglichkeit, vor der Welt zu fliehen? Können wir uns nicht einfach komplett abschotten, wenn das Böse der Gesellschaft uns zur Sünde verleiten möchte und uns von Gott wegziehen möchte? Warum nicht einfach ganz aus der Gesellschaft? In der Kirchengeschichte gab es einige Christen, die das immer wieder, die diese Überzeugung immer wieder hatten. Zum Beispiel einige Jahrhunderte eigentlich, nach der Gründung der Kirche, also nach Jesu Tod und Auferstehung, haben die Christen gemerkt, von der Welt, da geht echte Gefahr aus. Die römische Welt, das römische Reich, ein Reich der Dekadenz, der Zügellosigkeit, der sexuellen Unmoral. Und die Christen damals haben sich gedacht, hey, da wollen wir raus fliehen, wir wollen davon nicht beeinflusst werden. Und so entstanden große Bewegungen, bei welchen viele Christen in die Einsamkeit zogen. Ein Beispiel ist die Kirche in Ägypten, von welcher viele in die Wüste gezogen sind, Richtung Süden. Heutzutage nennen wir die ganzen Theologen, die dort draußen entstanden sind, die Wüstenväter oder Wüstenmütter, was daraufhin zurückgeht. Und ihr Ziel war es, in der Stille und Einsamkeit als Mönche und Nonnen heilig zu leben, unbeeinflusst. nicht versucht. Ammon von Nizria, ein bekannter Mönch aus der damaligen Zeit, soll wiederholt gesagt haben, wenn du fliehst, dann flieh vor den Menschen. Sonst wird dich die Welt und die Menschen in ihr zu vielen dummen Dingen verleiten. Das war die Einstellung dahinter. Das würde vielleicht klappen, wenn der Teufel und die Welt das einzige Problem des Menschen wären. Die Mönche damals haben oft einen Faktor fatal unterschätzt, und zwar die Sünde in ihren eigenen Herzen. Wir haben den Teufel, wir haben die Welt, aber wir haben zuletzt auch die Sünde in unserem eigenen Herzen. Die Wurzel des Bösen ist nicht dort da draußen, sondern sie ist hier drinnen. Und niemand sagt es deutlicher als Jesus selbst in Markus 7. Dort spricht er, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und genau daran scheiterten damals die Klosterbewegungen wieder und wieder. Es gab einen Zeitpunkt, an dem die ganzen Mönche und Nonnen in diesen Klostern weltlich geworden sind. Warum? Nicht, weil die Welt eingezogen ist, sondern weil die Sünde sich ausgebreitet hat. Die heiligen Orte wurden verunreinigt und die Menschen lebten dort nicht anders als draußen. Wir könnten versuchen, der Welt zu entfliehen. Wir könnten uns von Menschen zurückziehen. Wir könnten Instagram löschen, das Handy ausschalten, den Freunden ausweichen. Aber unseren eigenen Herzen, denen könnten wir nicht entkommen. Und die größte Gefahr sind nicht die da draußen, sondern die größte Gefahr sind wir selbst. Unsere Herzen sind eben nicht neutral. Sie sind auch nicht stark, sie sind nicht frei. Und sie wollen oft nicht das, was Gott will. Das ist das, dem wir uns gegenübersehen. Jeden Tag. Einen Versucher, den Teufel, den Fürsten der Luft, die Welt, die uns Tag für Tag ihre Botschaften immer wieder einbläut, unser eigenes sündiges Herz, was gerne darauf hört, was diesen Botschaften gerne folgt. Alles in allem ist unser Leben eigentlich wie ein Fußballspiel, bei dem wir gegen die beste Mannschaft der Welt spielen. Und nicht nur das, unsere eigenen Mitspieler schießen auch noch auf unser Tor. Und ich glaube, man muss kein Fußballprofi sein, um zu verstehen, das ist nicht gut. So gewinnt man niemals. Warum habe ich das so weit ausgeführt? Warum so sehr darauf eingegangen? Ich denke, wie gesagt, dass wir die Bitte, die Jesus uns hier lehrt im Vaterunser, erst richtig verstehen, wenn wir das Böse in dieser Welt verstehen. Wenn wir den Einfluss dieser drei Dinge, dieser drei Faktoren in unserem Leben begreifen. Wie tief sie unser Leben verändern können. Was für eine große Gefahr sie darstellen. Wir beten diese Bitte erst dann ernstlich, wenn wir verstehen, wie ernst die Lage ist. Wenn ich erkenne, wie gefährlich der Weg durch dieses Leben ist, der wird nicht darum bitten, bewahrt zu werden. Der wird auch nicht um Rettung bitten. Aber wer sich selbst kennt und die Realität des Bösen, der wird jeden Tag auf die Knie gehen und flehen. Was wird er flehen? Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Worte sind dann kein Routinegebet. Sie sind ein Hilferuf, ein Flehen. Und genau das sollten sie sein. Jesus selbst, kurz bevor er gekreuzigt wird im Garten Gethsemane, er fordert seine Jünger dazu auf, wacht und betet. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Jesus selbst war sich ganz genau bewusst, wie groß die Versuchung ist, wie stark die Sünde ist, wie gewieft der Versucher ist. Deshalb sollen wir beten. Diese letzte Bitte, wie ich sie genannt habe, die Bitte um Bewahrung vor dem Bösen, Sie besteht eigentlich genau genommen aus zwei Bitten. Es ist eine Art Doppelbitte. Der erste Teil ist, führe uns nicht in Versuchung. Das bedeutet nicht, dass Gott uns zur Sünde verführen könnte. Das tut er nicht. An anderer Stelle im Jakobusbrief sehen wir eindeutig, dass Gott uns nicht fallen sehen möchte. Das kann er gar nicht. Sein Charakter ist rein und heilig. Das tut er nicht. Es geht darum, dass Gott uns Versuchungen erspart. Wir bekennen damit, dass Gott souverän ist und dass es ihm möglich ist, Versuchungen uns wegzunehmen, zu ersparen. Und warum sollten wir das bitten? Weil wir wissen, dass wir schwach sind. Weil wir wissen, dass wir bedürftig sind, weil wir den Teufel und die Propaganda der Welt kennen und weil wir auch zurückschauen können und wissen, wie oft wir gefallen sind. Deshalb beten wir, führe uns nicht in diese Versuchung. Herr, bewahre uns. Die zweite Hälfte lautet, erlöse uns von dem Bösen. Manchmal geraten wir in schwierige Situationen. Wir geraten in Prüfungen. Wir geraten in Konfrontationen. Und dann gilt es, Gott darum zu bitten, dass er uns dort herausrettet. Wir kämpfen, aber nicht im Vertrauen auf uns, sondern mit der Bitte an Gott, dass er uns befreit und erlöst. Es geht darum, dass wir darum beten, dass Gott uns bewahrt in dieser Welt. Woher können wir wissen, dass Gott uns bewahrt, dass er uns rettet? Vor dem Teufel, vor der Welt, vor der Sünde. Um das beantworten zu können, müssen wir auf Jesus schauen. Jesus lehrt uns nicht nur dieses Gebet, er erfüllt es selbst. Er ist der einzige Mensch, der in die Versuchung geführt wurde und dort standhielt. Dort in der Wüste, ganz allein. Er ist derjenige, der dem Teufel widerstand, der die Welt überwunden hat, der den Lügen keinen Glauben schenkte. Er war es auch, der keine Sünde kannte und doch unsere trug. Und dieser Jesus, er wurde unser Erlöser. Er ist den Weg bis zum Kreuz gegangen, um dort unsere Schuld zu tragen. Er ist durch das Feuer gegangen, damit wir einen Ausgang, einen guten Ausgang für unser Leben haben dürfen. Damit wir in ihm bewahrt bleiben können. Und darum dürfen wir beten. Nicht aus Angst vor dem Bösen. Nicht aus Angst vor dem Scheitern. Sondern im festen Vertrauen auf Gottes Güte, die wir an Jesus Christus sehen. Amen.